Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim.
Hallo Pforzheim. Portus hieß einst diese Stadt Pforzheim, in der wir alle leben und an deren Kulturleben wir uns erfreuen. Und diese römische Vergangenheit der Stadt kann man an einem ganz besonderen Ort gut entdecken. Wo denn genau, Sebastian?
Anna, im Archäologischen Museum am Kappelhof ist ein ganz besonderes Museum. Das ist von außen gar nicht so sichtbar. Es ist gegenüber der Altstädter Kirche und natürlich Pforzheimerinnen und Pforzheimer werden das kennen. Zumindest werden sie schon mal davon gehört haben. Wir haben uns dort mit zwei Vertreterinnen des Kulturamts getroffen und uns mal ganz genau erzählen lassen und zeigen lassen, was es dort alles zu sehen gibt.
Also, bleibt dran!
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim. Anna, und da sitzen wir jetzt hier im Archäologischen Museum Kappelhof inmitten der alten römischen Ausgrabungen. Und mit uns hier sind Miriam Babel, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Museen der Stadt Pforzheim und gelernte Archäologin. Also da hängt die Latte hoch heute für unsere Sendung, für alles, was wir wissen wollen. Und Claudia Baumusch, die stellvertretende Kulturamtsleiterin, ist ebenso hier. Schön, dass ihr da seid.
Herzlichen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Claudia, fangen wir doch mal mit dir an. Wo sind wir hier genau? Ein Museum, haben wir schon gehört. Was ist das Besondere hier und wie bettet sich dieses Museum in die Museumslandschaft Pforzheims ein?
Also zunächst mal ist dieses Archäologische Museum Pforzheim, so nennen wir es, am Kappelhof, also das ist die Örtlichkeit, wo sich das Museum befindet, eines der insgesamt 7 Museen, städtischen Museen der Stadt Pforzheim. Es ist das historisch von der Geschichte, die es präsentiert, am weitesten zurückreicht, bis in die Römerzeit und sogar noch weiter zurück. Dazu werden wir nachher sicher noch mehr hören. Und es ist insofern ein ganz besonderes Museum, auch ein jüngeres Museum, als es dem Umstand geschuldet ist, also seine Entstehung ist dem Anlass geschuldet, dass hier an dieser Stelle, wo man schon immer ein Stück weit das Herz des römischen Pforzheim erahnt hat und zum Teil hat man auch einzelne einzelne Stücke hier entdeckt, römische Funde entdeckt. Aber als hier die Caritas sich in den 80er Jahren entschieden hat, ein neues Haus zu bauen, ein neues Heim zu bauen, hat man beim Aushub und bei den Vorgrabungen, die stattgefunden haben, weil man schon wusste, man ist nahe am römischen Pforzheim, hat man einfach so viele Stücke und Objekte entdeckt, dass es klar war, hier ist eine richtige Ausgrabung vonnöten, ehe obendrüber gebaut wurde. Und die Ausgrabung war so spektakulär mit so fantastischen Funden, unter anderem 2 römischen Hofstätten, die wir im Ausgrabungsbereich draußen sehen, dass man sich dann überlegt hat, es wäre eigentlich schade, das würde alles wieder verbaut oder vollends abgerissen, damit hier eine Tiefgarage Platz haben könnte. Und hat sich dann eben mit dem Bauträger darauf, mit dem Eigentümer darauf geeinigt, dass diese Grabung eingehaust wird, wie das im Fachjargon heißt. Das heißt, dass man diese freigelegte Grabung erhält und Besuchenden zugänglich macht. Parallel dazu dann die Idee, das Ganze mit einem kleinen Museumstrakt noch zu ergänzen für die kleineren und wertigeren Exponate auch. Und auf diese Art und Weise ist das Museum in den 90er Jahren entstanden. Also im Prinzip ist das eine einstige Grabung, die als museale Ausstellungsfläche dient, mit dem, was dann noch an zusätzlichen Objekten sowohl aus der Grabung hier vor Ort, aber auch Funde aus früherer Zeit, die dann hier integriert wurden und einen fantastischen Einblick geben in die römische Geschichte Pforzheims und in das römische Leben in Pforzheim. Ja, und das ist das ganz Besondere hier an diesem Museum, das zwar ressourcenbedingt nur einmal in der Woche, nämlich immer sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat. Unter der Woche sind sehr viele Kita-Gruppen, Schulklassen auch hier vor Ort. Die Römer sind bildungsplanrelevant und das beschert uns auch nochmal sehr viele junge und jugendliche Besuchende in diesen Räumen.
Miriam, die Claudia hat es ja schon erwähnt, das ist ein ganz besonderes Museum hier, ein Museum, das man auch von außen gar nicht direkt wahrnimmt. Wir sitzen ja auch so ein bisschen unter der Erde. Von außen ist eigentlich nur ein kleiner Eingang zu sehen gegenüber der Altstädter Kirche. Beschreib uns doch mal, was wir hier genau sehen können, wenn wir in dieses Museum kommen.
Genau, wir befinden uns hier eigentlich im Keller von dieser Caritas-Einrichtung. Das spiegelt so ein bisschen auch die Stadtgeschichte wider. Wir sind hier unter dem Laufniveau, wo sich die Schichten mit den früheren Besiedlungen und Häusern befindet. Wir haben hier zum einen eben ein paar römische Häuser und auch ein Teil, wo etwas bisschen drüber liegt. Da sind mittelalterliche Befunde noch zu sehen. Also wenn man hier reinkommt, kann man die Siedlungsgeschichte, die ungefähr fast 2000 Jahre hier in Pforzheim beträgt, betrachten.
Und fangen wir nochmal ganz von vorne an. Warum waren denn die Römer überhaupt in Pforzheim? Sie haben es ja sogar gegründet, richtig?
Genau, also die Römer haben Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus hier eine zivile Ansiedlung gegründet. Wahrscheinlich eben, weil es hier eine gute Stelle gab an der Enns und an den Flüssen, wo eben ein Warenumschlagsplatz gerade auch für den Handel über die Flüsse, aber auch über die Straßenverbindungen stattgefunden hat. Zum einen einmal in die Richtung nach Cannstatt. Dort gab es ein Kastell und es ging dann die Straße weiter Richtung Ettlingen nach Straßburg.
Das heißt, die Römer haben schon ganz früh erkannt, dass man hier an der Enns toll siedeln kann und seine Geschäfte betreiben kann, leben kann. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie ausgedehnt die römische Siedlung war in der Fläche?
Also die römische Siedlung hier in Pforzheim, vor allem kann man das im Stadtbild von Pforzheim immer wieder an so einzelnen Stellen eben, wo ausgegraben werden konnte, sehen. Und zwar gibt es zum Beispiel hier im Kappelhof einen Platz, aber auch, wo das Krankenhaus gebaut wurde. Dort hat man auch römische Funde gemacht und hat dann auch in verschiedenen Teilen von Pforzheim immer wieder so kleine Lücken gesehen. Also die Ausdehnung ist nicht ganz bekannt, aber kleines Dorf muss man schon vermuten.
Ja, ein Dorf namens Portus. Was weiß man denn über den Namen, den die Römer diesem Städtchen oder diesem Ort gegeben haben?
Den Namen Portus, den kennen wir eigentlich von der Leugensäule, die in Biolsheim gefunden wurde. Dort ist eben der Name erwähnt, Portus. Nach Portus sind es 5 Leugen, das sind ungefähr 11 Kilometer. Von dem Standort aus passt es eigentlich sehr genau auf Pforzheim. Portus, der Name, heißt sowas wie Hafen. Also kann man davon ausgehen, dass vielleicht hier gerade an der Enns ein Schiffshafen war, auch Warenumschlagsplatz, wo eben dieses zusammenkam und so auch Pforzheim nach diesem Feature benannt wurde.
Wir haben immer so diese Vorstellung, Hafen, das muss Seehafen sein. Ja?
Man hat Hamburg vor Augen.
Ja, ja, genau. Aber dass Hafen natürlich auch Flusshafen sein kann und dass es für die Römer sehr viel bequemer war, ihre zum Teil ja auch sehr, sehr wertvollen, sehr fragilen Frachten für den Nachschub an den Limes über das Wasser zu transportieren, weil das einfach sehr viel weniger gefährlich war für die Waren als dieser Transport auf den zwar guten römischen Straßen, aber geholpert hat es natürlich trotzdem. Und das war einfach auch eine Frage der Kosten für den Transport, dass man dann eben hier war die Enns so breit, dass man gut einen Hafen installieren konnte, unabhängig von der Furt, die es hier auch noch gegeben hat, die, denke ich, auch noch so ein Punkt war, warum Pforzheim Portus an dieser Stelle entstanden ist, weil es hier wohl eine vergleichsweise seichte Stelle durch die Enns gegeben hat und das dann ein relativ bequemer Weg auf den sozusagen vom Lager in Straßburg bis zum Lager im heutigen Bad Cannstatt gewesen ist.
So wie ich das eben verstanden habe, ist der Name Portus auf einem Wegweiser, auf einer Art Wegweiser in Pforzheim aufgetaucht, der dann auf Pforzheim gerichtet war.
Genau. Also man kann sich das vorstellen wie ein antikes Verkehrsschild oder Straßenschild, das man dort an der Straße gefunden hat. Dort steht dann drauf, dass es noch eben so viel Kilometer bis nach Portus oder Pforzheim sind, dass man da dann gleich den Hinweis hat, dort ist die nächste größere Siedlung. Und das passt eben ganz gut zu diesem Stein, den wir dort gefunden haben in Friolzheim.
Jetzt würde ich da auch noch mal ansetzen wollen. Du hast eben erzählt, dass hier alte Häuser von einer Hofstadt zu sehen sind. Um da jetzt mal keine Enttäuschungen zu sehen bei möglichen BesucherInnen. Es sind natürlich keine ganzen Häuser, es sind in erster Linie Grundmauern, oder?
Genau. Also es sind Grundmauern. In unserem Fall sind es sogar auch eher Kellermauern. Also wir haben hier nur noch die Keller erhalten. Die Häuser an sich sind wahrscheinlich viel weiter aufgebaut worden. Und es bestanden wahrscheinlich auch aus Holz, die Aufbauten. Hier sehen wir in Stein die Keller noch, aber die Aufbauten sind natürlich alle nicht mehr erhalten. Wir können so ein bisschen was erahnen. Es ist noch eine Hypokaustheizung erhalten, eine Art Fußbodenheizung. Das gab es damals bei den Römern auch schon, wo eben einen Raum unterhalb des Bodens geschaffen wurde, der mit Pfeilern abgestützt wurde. Und dort konnte man dann Feuer machen, wo eben diese Luft unterhalb vom Boden erwärmt wurde. Die Römer hatten aber nicht nur den Fußboden, sondern die haben gleich die Wand auch mitgeheizt. Da gehen auch die Wände hoch, einige Tubuli, wo die warme Luft nach oben natürlich abgeleitet wird, wie in einem Kamin.
Also diese Tubuli, das sind quasi Tonröhren. Das sind Tonröhren, die in der Wand mit verbaut wurden und wo dann die warme Luft wunderbar zirkulieren konnte.
Ja, sehr modern. Und was gibt es hier denn noch zu sehen?
Hier kann man zum einen eben die Ausgrabungsfläche sehen, aber auch unser Museum, wo eben Funde, archäologische Funde aus dem ganzen Enzkreis auch zu sehen sind. Es gibt auch ganz verschiedene Keramikfunde, Metallfunde aus der Region und auch von hier. Da kann man so ein bisschen sehen, woher kamen die Sachen alle. Also das Römische Reich war gut vernetzt, auch mit Warenhandel. Wir haben hier aus den verschiedenen Töpferstädten Keramik hier und zum Beispiel auch Amphoren mit verschiedenen Waren aus dem ganzen Römischen Reich.
Claudia, das hört sich ja an nach einer tollen Basis für ein museumspädagogisches Programm. Du hast vorhin schon anklingen lassen, dass ihr auch viele jüngere Besucherinnen und Besucher hier habt. Was ist das für ein Potenzial, das sich hier bietet?
Das ist ein ganz großes Potenzial. Also man steigt ja quasi in die Geschichte hinunter. Also man geht in diese Räume, die ja auch ein bisschen dunkler sind. Das ist für Kinder, für Jugendliche per se schon eine ganz große Faszination. Und dann ist es ja hier so von der Ausstellung her ein bisschen aufgeteilt, dass wir in diesem ausgegrabenen Teil auch noch ein Lapidarium haben mit den großen Steindenkmälern. Das sind dann zum Teil Göttersteine in reicher Ausprägung, die hier angeschaut werden können. Das ist aber auch eine ganze Reihe von Grabmälern, die da stehen. Und das gibt natürlich, also jedes einzelne Exponat erzählt am Ende eine Geschichte. Und das ist die Frage, wie bringen wir diese Geschichte zum Sprechen? Und wenn wir uns nur überlegen, diese ganzen römischen Mythologien, ja, also da ist schon ein ganz, ganz großer Fundus da, Geschichten zu erzählen. Wobei unser Fokus in der kulturellen Bildung und in der Museumspädagogik tatsächlich dahin geht, so von der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, auszugehen und zu fragen, aha, und was ist ähnlich wie bei den Römern? Was ist anders wie bei den Römern? Ja, also was haben die Römer beispielsweise, was haben die gegessen? Wie haben die Körperpflege betrieben? Ja, was für Kunstwerke haben sie geschaffen? Wie machen wir das heute? Also dass man auf diese Art und Weise wirklich die Kinder mitnimmt mit ihrer Lebenswirklichkeit, mit ihrem Lebensalltag. Und dann aber hier auch auf Entdeckungsreise gehen lässt. Also es ist nicht so, dass wir hier eine klassische Führung für die Kinder machen und das war's dann, sondern dass wir wirklich hier auch mit Aufgaben zu den Kindern kommen und sagen, hier überlegt euch mal dieses oder jenes, schaut euch um. Und also damit die entdecken selber durchs Museum gehen. Und das Ganze wird am Ende dieser im Normalfall zweistündigen Begehung des Museums dann auch damit immer abgeschlossen, dass die Gruppen, ob das jetzt Kita ist, ob das Grundschule ist, und inzwischen haben wir eine ganz hohe Anzahl von Schulklassen aus der Sekundarstufe, die auch zu uns kommen, dass da noch so eine Kreativaktion sich anschließt. Sehr beliebt bei den Grundschulkindern die Modeschau, die römische, ja, mit den typischen römischen Gewändern, mit Tunika, auch mit römischer Rüstung, um überhaupt mal auch ein Gespür dafür zu bekommen, welche Gewichte diese römischen Soldaten am Leib zu tragen hatten bei ihren kilometerlangen Märschen, und dann auch mal so überlegen zu lassen, wie lang ist denn möglicherweise der Weg von euch in die Schule, ja, ist das ein halber Kilometer, ist das ein Kilometer? Wie lange musste so ein römischer Soldat am Tag marschieren? Bis zu 30, 35 Kilometern, und das dann alles mit dieser schweren Rüstung. Und das gibt natürlich eine ganz andere, das gibt ein ganz anderes Erleben, eine ganz andere Anschaulichkeit auch von dieser römischen Welt. Und die hat, das stellen wir immer wieder fest, eine ganz, ganz große Faszination, genauso wie der Ort, weil der so anders ist, wie das, was die Kinder von zu Hause kennen. Also wir steigen oft auch damit ein, dass wir sagen, was ist denn hier anders wie in der Schule? Ja, und dann gucken die sich das an. Also allein diese Mauern, die hier aufragen und wo nichts oben drauf steht, und was sind das für Mauern? Ja, was kann man denn noch erkennen? Auch mal so zu, wir haben in der Museumspädagogik so ein Hypokaustum als Modell nachgebaut. Ein Hypokaustum, das ist diese Fußbodenheizung, diese ganz typische, also wo sozusagen unter dem eigentlichen Fußbodenniveau ein Raum, so wie es Mirjam vorhin erzählt hat, mit so 30, 40 Zentimeter hohen Stützen erzeugt wird, auf dem dann eigentlich der Fußboden des Hauptraumes aufliegt, und da unten drunter zirkuliert die warme Luft und steigt dann eben auch über die Wände nach oben. Und sowas hat eine Museumspädagogin von uns als Modell nachgebaut, und dann bringt die einen Föhn mit und dann zeigt die einfach, wenn sie da an einer Stelle den Föhn dran hält, ja, dann wird plötzlich die Wand dieses Modells warm. Also damit die Kinder sich das auch vorstellen können. Und ich glaube, es geht ganz stark auch in der Museumspädagogik immer wieder drum, mit solchen sinnlichen Wahrnehmungen, also mit den Augen, mit den Ohren, aber auch eben mit dieser Wärme, wie zirkuliert die, zu arbeiten. Und was ganz großartig ankommt, das sind die wunderbaren römischen Würfelspiele, die uns erhalten geblieben sind und die hier dann eben auch bereit liegen, damit die Kinder, wenn sie sich kurz die Regeln angehört haben, damit spielen können. Und viele Spiele, die es in der Römerzeit gab, Himmel und Hölle, die gibt's heute noch genauso. Und es macht einfach einen Wahnsinn Spaß. Oder mit den Walnüssen werfen auf eine bestimmte Fläche drauf, die mit Zahlen hinterlegt ist, und zu gucken, dass man auf die Art und Weise Punkte einsammelt. Also dieser Versuch, Kinder in so einem musealen Ambiente in Bewegung zu bringen und aber auch in so einen Zustand, Neugierde bringen sie ganz oft mit, aber diese Neugierde dann einfach auch nochmal mit zusätzlichen Impulsen zu beflügeln und zu sagen, das ist ein toller Ort, an dem man sich wunderbar aufhalten kann.
Ja, hinter euch steht ja gerade auch eine Getreidemühle. Ich vermute, dass die Kinder da auch Hand anlegen dürfen, oder?
Das dürfen sie. Also im Rahmen von Führungen wird diese Getreidemühle tatsächlich auch vorgeführt. Also ist immer ein Säckchen Getreidekörner da. Und dann wird einfach gezeigt, wie die Römer das Mehl gemahlen haben. Wobei es durchaus Kinder gibt, je nachdem, wo die Herkunft der Familie ist, wo sowas durchaus noch im Familiengedächtnis mit drin ist, dass es auch diese Art und Weise gibt. Man kauft das Mehl nicht fertig im Supermarkt, ja, sondern das Mehl wird gemahlen.
Miriam, jetzt bist du ja studierte Archäologin und quasi hier voll in deinem Element im Archäologischen Museum. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für dich, dich da auch noch fachlich einzubringen? Weil wir wissen ja, dass die Stadt ihre Museen und Galerien immer weiterentwickelt, optimiert, immer neue Wege probiert.
Eine Ausstellung im Museum wird natürlich immer weiterentwickelt, und wir sind auch hier im Archäologischen Museum dran, dort immer neue Themen aufzugreifen, dass die Vermittlung sich weiterentwickelt, man was Neues entdecken kann. Und da sind wir natürlich auch gerade noch dran.
Also die Experience kann immer noch besser werden und ihr seid permanent dabei, das zu optimieren und nach neuen Möglichkeiten zu schauen.
Genau.
Ja, Museen wandeln sich ja auch. Also die Gesellschaft wandelt sich, Museen wandelt sich. Und die Frage, Was braucht die Gesellschaft von heute, um Museen als Orte zu erleben, die einerseits inspirieren, die andererseits bilden, die andererseits aber auch so eine Art Wohlfühlort darstellen? Also wenn wir uns überlegen, dass wir früher kaum über Nachhaltigkeit im Museum gesprochen haben, heute ein ganz großes Thema, das Thema Barrierefreiheit. Und das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass das Archäologische Museum zu den Museen unter den städtischen gehört, die tatsächlich barrierefrei ist, weil man die Möglichkeit hat, für mobilitätseingeschränkte Menschen einen Aufzug über den Haupteingang des Caritas-Gebäudes zu nutzen, der dann ebenerdig hier unten im Museum rauskommt und man dann ebenerdig ins Museum gehen kann.
Muss man sich dafür anmelden dann hier?
Das reicht, wenn eine Begleitperson dann hier im Museum der Aufsicht Bescheid gibt und die schließt dann die entsprechende Tür auf, damit die Person hier hereinkommt. Das ist das eine, also diese Barrierefreiheit bezogen auf die Mobilität. Aber das andere ist natürlich auch eine Barrierefreiheit. Also wenn man die Beschilderung so anschaut, dann merkt man schon, dass die jetzt 20 Jahre alt ist. Also die Schilder oft sehr nah unten am Boden, dann auch nicht sehr kontraststark. Und da gibt's halt heute für Museen sehr, sehr viele andere Standards, die einfach darauf abzielen, Menschen, die nicht mehr so gut sehen, die Schwierigkeiten haben mit kleinen Schriften, ja, dass man für die einfach dann auch eine entsprechende Museumskommunikation entwickelt. Und das sind alles Themen, an denen wir aktuell dran sind und natürlich auch ganz froh, dass wir jetzt mit einer Archäologin hier im Haus auch jemanden haben, der das eben fachlich nochmal alles ganz anders formulieren kann.
Miriam, du als Archäologin, hast du denn ein ganz persönliches Lieblingsexponat hier?
Gerade im Lapidarium, also unsere Steinsammlung sozusagen. Dort gibt es verschiedene Reliefs und zwar gehören die zu einem Grabmal. Dort sind verschiedene mythologische Themen dargestellt. Einmal der Held Herakles mit verschiedenen Aufgaben, wie er den Löwen besiegt, die Hirschkuh einfängt. Und es gibt auch nochmals einen anderen Reliefblock, der stellt Odysseus dar, der auf seiner Reise mit dem Schiff, den Gefährten, zu den Sirenen kommt, die ihn verführen wollen und das Schiff ablenken. Er hat dann den genialen Einfall, sich einfach die Ohren zu verschließen mit Wachs, damit er den Sirenengesang nicht hört. Und so schiffen sie praktisch aus der Gefahr heraus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Menge zu entdecken hier im Archäologischen Museum am Kappelhof. Es gibt aber regelmäßig auch Führungen, oder?
Also alle 2 Monate findet hier im Archäologischen Museum um 13 Uhr eine Führung statt. Die Führung geht zu verschiedenen Themen. Sie brauchen sich auch nicht anmelden, kommen Sie einfach vorbei. Und natürlich gibt es auch den Familiensonntag, wo hier gebastelt und entdeckt werden kann.
Wann wäre die nächste Führung?
Die nächste Führung findet am 29.03. statt. Das Thema ist die Gründung der römischen Stadt Pforzheim. Was war ausschlaggebend für die Entstehung der Stadt an dieser Stelle an der Enns?
Ja, da laden wir doch alle unsere Hörerinnen und Hörer von Hallo Pforzheim ein, sich entweder zu diesem Termin oder auch an einem der anderen Sonntage hier einzufinden, das zu entdecken, was wir, Sebastian, heute hier entdecken durften. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für diesen kleinen privaten Einblick hier. Dankeschön.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Und keine Folge Hallo Pforzheim ohne die Kultur- und Veranstaltungstipps für den aktuellen Monat, in diesem Fall den Monat Februar. Los geht's am Sonntag, 1. Februar, mit dem Familiensonntag in der Pforzheim-Galerie und im Technischen Museum. Es gibt ein Kreativangebot, wie immer, und das Ganze zwischen 14 und 17 Uhr.
Ein Hinweis in eigener Sache: am Freitag, 6. Februar um 19 Uhr nehmen Sebastian und ich unseren Podcast Goldköpfe dieses Mal live auf und ihr könnt alle dabei sein. Im Turmquartier werden wir sprechen mit der Schmuckdesignerin Jasmina Jovi und der veganen TV-Köchin Stina Spiegelberg. Wie gesagt, dieses Mal könnt ihr dabei sein, sonst nehmen wir das ja immer im Geheimen in unserem Studio auf. Tickets sichern könnt ihr euch über die Webseite des Turmquartiers.
Weiter geht's am Sonntag, 8. Februar um 15 Uhr im Schmuckmuseum, eine öffentliche Führung zur Ausstellung Aufgetischt, Eine kulinarische Weltreise.
Am Montag, 9. Februar um 19 Uhr gibt es einen Vortrag von Kai Adam und von Dr. Clara Deke im Stadtarchiv Pforzheim. Das Thema ist der 23. Februar, Kriegsende, Befreiung, Pforzheim 1945-46 in privaten Originaldokumenten.
Zwischen uns, Kunst im Gespräch, ist der Titel der Veranstaltung in der Pforzheim-Galerie am Mittwoch, 11. Februar um 15 Uhr. Das Ganze wird moderiert von Claudia Baumbusch und Christina Glittig. Anmeldung dazu unter kult@pforzheim.de oder telefonisch unter 07231 39 2165.
Ja, und am Donnerstag, den 18. Februar, lohnt es sich, ins Theater Pforzheim zu gehen. Um 20 Uhr gibt es hier zu sehen Jesus Christ Superstar, die Rockoper von Andrew Lloyd Webber im Großen Haus.
Die Ausstellung Willi Zanger gibt es bis zum 18. Februar jeweils mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr im neuen Kulturraum in Pforzheim zu sehen.
Am Samstag, 20. Februar um 14 Uhr erwartet euch ein Workshop für Pädagogen und Interessierte rund um die Ausstellung Aufgetischt, eine kulinarische Weltreise im Schmuckmuseum. Das Thema ist Permakultur, Urban Gardening im Schmuckmuseum.
Die Kunsthistorikerin Christina Klittig nimmt euch mit auf eine Führung im Stadtmuseum zum Thema Pforzheim im Mittelalter am Donnerstag, 22. Februar. Um 15 Uhr.
Am Montag, 23. Februar, ist wieder der Gedenktag der Zerstörung Pforzheims. Das traditionelle Gedenken mit Lichtermeer auf dem Marktplatz beginnt um 19.30 Uhr. Das gesamte Rahmenprogramm könnt ihr abrufen online unter pforzheim.de/23. Februar.
Am Donnerstag, 26. Februar, könnt ihr um 19 Uhr ins Schmuckmuseum kommen, ins Räuchinhaus. Bitteres Blumengemüse heißt das Konzert im Rahmen des Pforzheimer Musikwinters 2025-26. Taste of Sound, wie Klänge schmecken. Das Ganze begleitend zur Ausstellung Aufgetischt, eine kulinarische Weltreise.
Ja, und am Samstag, den 28. Februar um 20 Uhr erwartet euch der Brandner Kasper und das Ewigleben im Figurentheater, Theater Fiesemadende im Mottenkäfig.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei unserem kleinen Besuch im Archäologischen Museum am Kappelhof. Wir sind gespannt, welche weiteren Museen wir in der nächsten Zeit noch für euch entdecken dürfen. Wer jetzt von euch Lust bekommen hat, kurzfristig dort mal vorbeizuschauen, dem wollen wir noch ganz kurz einen Hinweis mit auf den Weg geben.
Ja, und zwar den, dass am Sonntag, den 1. Februar, das Archäologische Museum geschlossen hat aufgrund von Wartungsarbeiten. Aber ab Sonntag, dem 8. Februar, könnt ihr das Museum wieder ganz regulär sonntags besuchen. Immer geöffnet von 10 bis 17 Uhr.
Das war's für diese Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen
Anna
und Sebastian.
Hallo Pforzheim wird dir präsentiert vom Kulturamt Pforzheim.